Der heutige Predigttext steht im Markus 6, 14 bis 29. Markus 6, 14 bis 29. Und der König Herodes hörte von ihm, Jesus, denn sein Name war bekannt geworden. Und sie sagten, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferweckt worden und deswegen wirken die Wunderkräfte in ihm. Andere aber sagten, es ist Elia. Andere aber sagten, es ist ein Prophet wie einer der Propheten. Als aber Herodes es hörte, sagte er, Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferweckt worden. Denn er, Herodes, hatte hingesandt und den Johannes greifen und ihn im Gefängnis binden lassen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Die Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten, und sie konnte nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er beschützte ihn. Und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit, und er hörte ihn gern. Und als ein geeigneter Tag kam, als Herodes an seinem Geburtstag seinen Großen und den Obersten und den Vornehmsten von Galiläa ein Gastmahl gab, kam ihre, der Herodias Tochter, herein und tanzte, und sie gefiel dem Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Und der König sprach zu dem Mädchen, «Bitte mich, um was du willst, und ich werde es dir geben.» Und er schwor ihr, um was du mich auch bitten wirst, ich werde es dir geben bis zur Hälfte meines Reiches. Und sie ging hinaus und sagte zu ihrer Mutter, um was soll ich bitten? Die aber sprach, um das Haupt Johannes des Täufers. Und sie ging sogleich mit Eile zu dem König hinein und bat und sagte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Und der König wurde sehr betrübt, doch um der Eide und um derer Willen, die mit zu Tisch lagen, wollte er sie nicht zurückweisen. Und sogleich schickte der König einen Henker und befahl, sein Haupt zu bringen. Und er ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis. Und er brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es ihrer Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in eine Gruft.
Wie ich die Predigt geschrieben habe, bin ich beinahe verzweifelt. Ich komme nochmal darauf zurück und habe sie eigentlich canceln bzw. einen anderen Text aussuchen. Ein bisschen Zurückhaltung habe ich davon gehabt, einfach wieder einen Predigttext abzugeben, wo mir nicht so passt, bis ich dann den Schlüssel gefunden habe, um was es in diesem Text geht. Die Frage von der heutigen Predigt ist, was ist eine wirksame Predigt? Ich predige heute also über das Predigen. Und ich fange mit einer kleinen Definition an. Predigt, unser deutsches Wort Predigt, kommt aus dem Italienischen zurück auf das Latinische und heisst eigentlich ursprünglich Pauke. Unser Wort Predigt heisst nichts anderes als ein Paukenschlag zu Gottes Ehre, auf Gottes Herrlichkeit. Also die Frage an sich ist, wann schlägt der Predigt bei dir ein? Wann schlägt der Predigt in unserem Herz, in unserem Leben ein? Ich habe eigentlich zwei Fragen am Text. Das erste, was ist eine wirksame Predigt? Was ist das Herz von einer wirksamen Predigt? Und das zweite, was macht eine Predigt wirksam? Also das erste, was ist das Herz von einer wirksamen Predigt? Der Herodes hat im Vers 20 erlebt, was eine Predigt auslöst. Es heisst dort, er war sehr beunruhigt, als er den Johannes den Täufer gehört hat, als er die Predigt von Johannes gehört hat, aber er hat sie immer wieder gern gehört. Er hat sogar den Johannes in Schutz genommen vor seiner eigenen Frau, damit er immer wieder hören kann, was Johannes zu predigen hat. Und Johannes, der hat einmal über seine Predigt Folgendes gesagt. Johannes 1, Vers 23. Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg für Gott. Also jetzt sagt Johannes, um was im Predigen geht. Wenn er predigt hat im Herodes, um was ist es gegangen? Nämlich um nichts anderes, Gott kommt. Er zitiert da das Alte Testament, eine Phase, eine Textstelle aus Jesaja, wo es darum geht. Gott kommt in seiner Herrlichkeit. Predigen ist nichts anderes als die Ankündigung von Gottes Herrlichkeit. Es ist ein Paukenschlag auf Gottes Herrlichkeit. Es geht darum, dass in einer Predigt ein Geschmack von der Ewigkeit entsteht. Dass man Gottes Größe sieht, dass man Gottes Ewigkeit empfängt, dass man Details bekommt von Gottes Allmacht, von Gottes Allgegenwart, dass man einen Geschmack von der Ewigkeit geöffnet bekommt, dass der Himmel aufgeht, dass man plötzlich feststellt, man steht vor dem ewigen, lebendigen Gott, der will kommen. Predigen ist ein Paukenkonzert auf die Herrlichkeit Gottes. Das ist das, was Johannes gemacht hat. Der Klaus Eickhoff war ein pensionierter Prediger in Deutschland, ein großer Evangelist. Der hat es damals so mal zusammengefasst. Predigen oder die Predigt ist eine Seeschule auf Gottes Herrlichkeit. Mit der Predigt soll man sehen, wer Gott ist. Und der Klaus Eickhoff, der hat predigt, was Zeug hebt. Ich kann selber dürfen erleben kürzlich. Und er in seinen jungen Jahren hat er sich mal vorgenommen, okay, ich will noch ein bisschen besser werden in Predigten. Und da hat er einen guten Freund angeschrieben, wo er gewusst hat, der versteht ein etwas aufs Predigen und der kennt die Bibel. Hat ihm eine Predigt in den Umschlag gepackt, einen Brief geschrieben mit der Nachricht, du musst meine Predigt beurteilen, ich will noch besser werden. Der Freund hat die Predigt studiert und studiert und studiert, hat wieder einen Brief verfasst, die Predigt mit seinen Notizen reingesetzt, einen Brief mit Erklärungen beigefügt, abgeschickt. Und Klaus Eickhoff hat den Brief bekommen, oder hat sich niedergesetzt, hat ihn aufgerissen und wollte wissen, was kann ich besser machen im Predigen. Und stellt fest, in diesem Brief ist nur ein einziger Satz, nicht einmal ein Grußwort, keine Unterschrift, nur ein Satz. Der Satz hat gelautet, du hast noch zu wenig gestaunet. Predigen fängt an und hört auf mit dem Staunen über Gott. Es ist Staunen über Gottes Herrlichkeit. Wer Gott ist. C.S. Lewis ist vielen bekannt durch Narnia-Bücher, die verfilmt sind worden. Der Großvater von C.S. Lewis war auch Pfarrer gewesen. Und von ihm ist gesagt worden, er sei zum Teil so berührt gewesen von seinen eigenen Predigten, dass er währenddem er predigt hat, hat müssen anfangen weinen, brüllen, weil er so berührt war. Es ist ein Staunen über Gott. Predigen ist ein Paukenschlag, das uns zum Tanzen einladen will, das unser Herz, unser Sinn, unser Willen einfangen will über Gottes Herrlichkeit. Als ich an diesem Punkt in meiner Predigt war, habe ich das zweite Mal nicht gewusst, ob ich weitermachen soll. Ich habe angefangen zu studieren. Und die einen wissen es, ich studiere für das Leben gern. Und ich habe mir dann überlegt, oh, vielleicht studiere ich von jetzt an nur noch und tue nie mehr predigen. Weil ich habe mich gefragt, habe ich genug gestaunt über Gottes Herrlichkeit? Wenn du eine Predigt schreibst, dann stehst du am Sonntagmorgen früh auf. Und ich nehme dann jeweils mein erbärmliches Manuskript, lege das so hin und sage, Gott im Himmel, du siehst, ich habe das Manuskript versucht auswendig zu lernen. Du siehst, wie dürftig das ist, wie schlecht das ich es zum Teil finde. Und jetzt in 3 Stunden werde ich die Predigt halten und hoffe, dass ein Geschmack von der Ewigkeit darf entstehen. Und ich weiß nicht, wie das geschehen soll. Predigen ist manchmal wie nur ein Stammeln von Gottes Herrlichkeit. Es ist zum Teil nur ein halbwegs Staunen, wer Gott ist. Manchmal ist es so dürftig. Und glaub, Predigen ist immer das. Es ist ein halbes Staunens Stammeln über Gottes Herrlichkeit. Was macht denn so eine halbstaunende, halbstammelnde Predigt wirksam? Was macht sie wirksam? Es sind drei Sachen, die sie wirksam macht. Das Erste, erwarte etwas von Gottes Herrlichkeit. Du musst etwas wählen in der Predigt, sonst bekommst du nichts. Erst du als Hörer machst eine Predigt wirksam. Das sagt unser Text. Es war unabhängig vom Johannes, ob der Herodes etwas mitbekommt. Unabhängig von der Qualität der Predigt von Johannes. Wenn du schaust, gerade vor unserem Text hat Jesus in Nazareth predigt. Nazarener haben die Predigt von Jesus nicht angenommen. Es war nicht deshalb, weil Jesus grottenschlecht predigt hätte. Du siehst das durch die ganze Bibel durch. Der Jeremia, der Jesaja und der Hesekiel, die sind mit ihrer Predigt nicht angekommen, weil sie auf außergewöhnliche Art und Weise predigt haben. Der eine hat mit einem Holzjoch predigt, der andere hat sogar nackt predigt. Mein Gott, zum Glück macht das heute nicht. Und der letzte hat sich 40 Tage auf die eine Seite gelegt und predigt und dann 40 Tage auf die andere Seite. Und nicht deshalb haben sie nicht zugelassen. Es hat nicht an der Predigt von diesen Leuten gelegen, sondern an den Hörern. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel. Eine Predigt kann noch so gut sein, noch so theologisch perfekt und über alles erhaben, sie kann nichts bewegen. Und umgekehrt, eine Predigt kann noch so grob und schlecht sein und theologisch vielleicht sogar falsch in einem gewissen Punkt und sie kann doch etwas bewegen und wirksam sein. Du entscheidest als Hörer, was passiert mit der Predigt, ob sie bei dir einschlägt oder nicht. Du musst etwas erwarten. Und ich habe vor zwei Wochen eine Geschichte erzählt, die erzähle ich nochmal. Dann können wir sie alle auswendig. Dann muss ich sie erst wieder in einem Jahr erzählen. Es ist ein alter Mann von einer Stadt gehockt. Da kommt ein Wanderer auf den alten Mann zu und fragt, hey, wie sind denn die Leute in dieser Stadt? Oder? Wenn ich schon dort hingehe, was ich mich ein bisschen vorbereitet habe. Der Alte fragt zurück, ja, wie sind sie denn in dieser Stadt gewesen, woher du jetzt kommst? Und er sagt, sie sind egoistisch gewesen, sie hat mich nur ausgeschlossen, niemand hat mich beachtet, mich hat mich verpönt, ich bin nie nicht willkommen gewesen. Da sagt der Alte, so werden sie auch sein in dieser Stadt. Kurze Zeit später kommt ein zweiter Wanderer, sehr fröhlich und lustig, sieht der Alte wieder da hocken, kommt zu mir und fragt, hey, wie sind die Leute in dieser Stadt? Der Alte fragt wieder, ja, wie sind sie gewesen in der Stadt, wo du herkommst? Der fröhliche Wanderer sagt, mega cool, ich bin überall aufgenommen worden, man hat mir Hallo gesagt, ich habe auf der Straße mit den Leuten geredet, sie sind freundlich gewesen. Es war wirklich mega cool gewesen mit denen, sehr offene Leute. Und dann sagt Aldi, so werden sie in dieser Stadt auch sein. Die Botschaft von dieser Geschichte ist, das, was du willst, das wirst du bekommen. Wenn du etwas erwartest, dann wirst du etwas bekommen. Wenn du in die Predigt hockst, denkst, mein Gott, was ist das für ein Predigttext? Dann wirst du nichts bekommen. Wenn du in der Hoffnung kommst, ich will aus diesem Schatz oder aus dieser Gruft noch einen Schatz haben, dann wirst du das geschenkt bekommen. Ich habe mir das zum tiefen Vorsatz genommen. Ich hocke regelmässig auch in Predigten, gehe ab und zu in andere Gottesdienste, hocke da in den Predigten. Ich war vor einem Jahr in einem Gottesdienst und ich habe eigentlich alles gekannt. Ich habe eigentlich sozusagen den Predigttext auswendig gekannt. Ich habe sogar gewisse griechische Wörter gekannt, die in diesem Text sind. Ich habe das Thema schon gekannt und selber darüber predigt. Ich habe eigentlich alles gekannt, außer den Stuhl, auf dem ich hocke. Und dann ist mir etwas eingefallen, was ich mir zum Vorsatz genommen habe. Dass ich in jeder Predigt werde einen Schatz entdecken können, der mich auch anspricht. Und wenn ich den Text noch so gut kenne, theologisch noch so viel darüber nachgedacht habe, ich will etwas rausnehmen aus dieser Predigt. Und ich bin berührt worden. Es war eine Weihnachtspredigt über einen Weihnachtstext, den ich schon eh gekannt habe. Das, was du erwartest, das wirst du bekommen. Wenn du von der Predigt etwas erwartest, dann wird sie dich treffen. Wenn du aufstehst und das machst, was mal ein junger Mann gesagt hat im Alten Testament, jetzt Gott, red, dann wird er zu dir reden. Ich werde heute Abend in Adelboden knapp 50 Teenies haben, die zusammenkommen für ein Unti-Lager, so ein Kampflager. Und ich darf am ersten Abend nur über das Wort Gottes reden. Ich werde auch zu diesem Punkt kommen. Das Wort Gottes ist ein Hammer, der in dein Leben einschlagen kann. Die Frage ist, ob du bereit bist, ob du etwas erwartest, ob du erleben willst, dass Gott wieder zu dir redet. Und ich glaube, mit dem Alter und dem Verlust von Enthusiasmus muss man wieder darum ringen. Ich möchte dich mega ermutigen. Ring darum, dass Gott bei dir einschlägt. Dass etwas von der Herrlichkeit Gottes durch die Predigt in dein Leben kommen darf. Das Erste, du musst etwas erwarten. Und das Zweite, das ist ein bisschen außergewöhnlich, du musst dich verärgern lassen. Der Herodes hat sich vom Johannes stören lassen. Vers 20 hat es geheißen, er ist beunruhigt worden über die Predigt von Johannes. Und er hat das zugelassen. Und er hat es nicht einfach auf die Seite schaffen, wie seine Frau, die gerade den Schuss gefasst hat, den Johannes mit rumbringen, sondern er hat es zugelassen. Sogar er hat immer wieder hören. Johannes hat nämlich auf einen Wunderpunkt im Leben von Herodes gezeigt. Der Herodes hat nämlich die Tochter von seinem Halbbruder und die Frau von einem anderen Halbbruder, also ein riesen Büchermüsli, hat er geheiratet. Nochmal, die Tochter vom einen Halbbruder und die Frau von einem anderen Halbbruder, also ist die gleiche, die hat er geheiratet. Und Johannes hat auf das gezeigt und hat gefragt, wie hast du das gemacht? Er hat nämlich seinen einen Halbbruder, den ehemaligen, also Ex-Mann von seiner jetzigen Frau, hat er ausgespielt, hat in die Wüste geschickt und hat die Herodias geheiratet. Und Johannes hat darauf gezeigt, gesagt, hey, das ist nicht in Ordnung. Schau, der Herodes hat sich da drinnen verärgern lassen. Er ist unruhig geworden darüber. Er hat gemerkt, Johannes spricht etwas an, das trifft mich. Vielleicht fragst du dich, hey, woher um alles in der Welt hat Johannes Recht, jemandem so ins Privatleben einzureden und so auf den Fuß zu treten? Ich glaube, wenn wir so fragen, dann verpassen wir den Punkt. Der Herodes hat nicht so gedacht. Der Herodes hat nämlich gecheckt, um was es Johannes geht. Nicht einfach um den Herodes zu bloßstellen, sondern ihm zu zeigen, wo sein Herz hockt. Und das hat der Herodes gecheckt. Der Herodes hat gewusst, hey, ich lebe für etwas in meinem Leben und das ist nicht für die Herrlichkeit Gottes. Von dem hat ja Johannes immer predigt. Der Herodes hat gecheckt, ich habe Vorsätze, ich habe Motive, wo ich mein Leben gestalte, meine Arbeit, meine Geselligkeit und das ist nicht Gott, der drin steckt. Und der Herodes hat gecheckt, ich muss mich entscheiden. Das griechische Wort dahinter, das habe ich jetzt auch auswendig gelernt oder habe ich mega studiert, wo da heisst, der Herodes ist unruhig geworden, heisst eigentlich ursprünglich ein Wanderer, der an eine Kreuzung kommt und zwei Wege vor sich hat. Man muss sich entscheiden, gehe ich diesen Weg oder gehe ich diesen Weg. Und der Herodes ist wie an die Kreuzung gekommen, hat gewusst, Johannes zeigt mich da hier auf die Herrlichkeit Gottes. Aber es gibt auch noch meinen Weg, den ich gehen will. Spannend ist, er ist an dieser Kreuzung stehen geblieben. Er hat sich nicht entschieden dafür. Er hat sich nur bewegen lassen, dass er gesagt hat, da wäre eigentlich noch ein Weg, aber er hat nichts gemacht. Und der Herodes, weil er sich nicht entschieden hat, haben andere über ihn angefangen zu entscheiden. Weil er sich nicht auf die Predigt eingelassen hat, weil sie nicht wirksam geworden ist, sind andere Kräfte wirksam geworden. Seine Frau hat ihn können ausspielen, dass er unvorgesehen das Todesurteil über den Johannes ausgesprochen hat. Weil er sich nicht hat bewegen lassen von der Predigt, haben andere ihn bewegt. Ganz am Ende vom Leben von Jesus wird Jesus, wenn er verurteilt wird, wird er nochmal zum Herodes gebracht, in Lukas 21. Und der Herodes hat schon immer Jesus mal gesehen. Und es heisst in Lukas 21, wo der Herodes Jesus gesehen hat, wo Johannes immer darüber predigt hat, hat er wieder etwas hören von diesem Jesus. Hat endlich etwas gesehen von diesem Jesus. Und Jesus hat gar nichts mehr gesagt. Er hat einfach geschwiegen, Jesus. Er war nicht unanständig gewesen, Jesus, sondern Jesus hat mit seinem Schweigen mehr geredet als mit allen Worten. Er hat nämlich gesagt, schau, Johannes hat dir schon alles predigt. Die Frage ist, entscheidest du dich vielleicht jetzt noch? Und dann hat der Herodes etwas Spannendes gemacht. Er hat nämlich Jesus seine Kleider auszogen und hat ihm ein königliches Gewand angelegt. Lukas 21, Vers 11. Ein königliches Gewand. Damit hat Herodes sagen, du willst ein König sein, aber du bist nicht mein König. Und er hat ihn zurückgeschickt, dass man Jesus gekreuzigt hat. Schlussendlich ist die Frage der Predigt, lass du dich verärgern oder machst du Nägel mit Köpfen? Kommst du an den Punkt, wo du dein Leben aufgibst und übergibst an Gott? Oder wo du würdest sagen, nein, ich lebe mein Leben. Und Herodes hat entschieden, was er will. Der John Piper, der hat das mal in Bezug auf die Bibel gesagt, und ich finde, das kann man auch in Bezug auf die Predigt sagen. Er hat nämlich gesagt, entweder wird dich die Bibel von der Sünde abhalten, oder die Sünde wird dich von der Bibel abhalten. Das gilt für die Predigt. Entweder wird dich die Predigt von dem abhalten, dass du dein eigener Herr sein willst, dein Leben einfach gestalten und dir nicht reinreden lassen, oder das Umgekehrte. Entweder oder. Eine Predigt wird dich davon abhalten, dass du dein eigener Herr sein willst. Oder wenn du dein eigener Herr bleiben willst, dann wird sie dich davon abhalten, dass du die Predigt überhaupt hörst. Und das Letzte ist, als Erste, erwarte etwas von einer Predigt. Das Zweite, lass dich verärgern. Und jetzt, bleib nicht an der Kreuzung stehen, sondern lass dich bewegen von einer Predigt. Der Herodes, der hat das alles gehört, aber der hat sich von der Predigt nur begeistern lassen, aber nicht bewegen. Er hat Geschichten hören vom Johannes, er hat immer wieder das Tolle hören, noch das Schöne, das, was jemand bewegt, Stories, Erfahrungsberichte, aber er hat sich nicht bewegen lassen durch das. Eine Predigt will dich senden. Sie will, dass du, wenn du es schon immer wieder gehört hast, was du machen musst, dass du jetzt machst. Ich mache dir Mut, es gibt nichts Besseres, als wenn du weißt, der Weg sollte ich gehen, dass du gehst. Der Heilige Geist zeigt dir es schon immer. Dann geh. Dann mach es. Und bleib nicht stehen wie der Herodes, weil sonst werden andere kommen und dich einen Weg zerren und führen. Die heutige Predigt steht unmittelbar nach zwei Situationen, wo es auch ums Predigen gegangen ist. Jesus in Nazareth, und dort war die Frage, wer ein Nazarener auf die Predigt von Jesus hören? Und die Antwort war, nein. Und dann kommen die Schüler von Jesus, die Jesus ausgesandt hat, sie sollen in allen Regionen von Jerusalem und Israel predigen. Und die Frage war, werden die Leute dort hören, wenn sie predigen? Es war ein Jein. Dann kommt unser Text, und der Johannes predigt dem Herodes. Und die Frage ist eigentlich, wird der Herodes zulassen? Die Frage war nein. Die eigentliche Frage aber ist, wirst du zulassen? Wirst du dich bewegen lassen von der Predigt? Der Charles Finney, ihr merkt, ich zitiere heute viele Prediger. Ja, ich meine, von irgendwo muss ich euch etwas hart sagen über das Predigen. Charles Finney ist auch schon alt, hat im 19. Jahrhundert evangelisiert, was Zeug hat, ja. Von ihm wird gesagt, dass er erst aufgehört hat zu predigen, wenn die Köpfe der Leute abgegangen sind. Weil er einfach so gesagt hat, solange sie noch zuschauen und mich anschauen, hat die Predigt noch nicht eingeschlagen. Sobald sie aber ihr Haupt neigen, dann hat er gewusst, jetzt hat sie getroffen. Hat dich das Predigen schon mal getroffen? Hat es dich erregt? Hat sich verärgert? Dann ist die Hauptfrage, lass dich davon bewegen. Lass eine Auswirkung haben in deinem Leben. Das Predigen ist ein Paukenschlag auf die Herrlichkeit Gottes. Und sie lässt dich ein zum Mittanzen. Die Frage ist, bleibst du hocken oder stehst du auf? Ich bete und ich möchte dich einladen, hier dazu aufzustehen für die zwei nächsten Lieder. Gross ist der Gott. Und das singen wir in diesen Liedern. Gross ist der Gott. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir, dass deine Herrlichkeit grösser ist, als wir es uns alles vorstellen können. Und darum können wir nur immer stammeln über deine Herrlichkeit. Wir können sie nie wirklich erfassen, wir können sie nie wirklich sehen in seiner ganzen Größe. Sonst würde es unser Verstehen sprengen, sonst würde es unsere Existenz vernichten. Du bist grösser und besser als alles in unserem Leben. Und ich will dich und ich brauche dich, Jesus. Ich will, dass du mein Leben bewegst. Dass du das Recht hast, mich vor eine Kreuzung zu stellen und zu zeigen, geh doch diesen Weg. Und darüber will ich dir geben, grosser Gott, und das wollen wir machen in diesen Liedern, die wir zusammen singen. Und die Lieder auch vielleicht als Vorsatz nehmen, um unser Leben neu auf dich auszurichten und dir zu geben. Amen.